Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Schmidt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Darf ich bleiben oder nicht? Diese Frage stellt sich ein pakistanischer Flüchtling seit 13 Jahren hier in Deutschland. Jeden Tag. Heute sollte er eigentlich in einem Flugzeug nach Pakistan sitzen. Die Abschiebung sei ihm zumutbar. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen gestern entschieden. Warum der pakistanische Christ allerdings immer noch in Meißen sitzt, erfahren wir zu Beginn dieser Sendung. Bei Deutschland heute geht es außerdem um ein kleines Frühlingserwachen, das viele Menschen in Altenheimen verspüren. Corona ist definitiv noch nicht verschwunden, aber ein paar Lockerungen machen den Bewohnern das Leben dort wieder ein bisschen lebenswerter. Wir waren zu Besuch in der Nähe von Heidelberg. Und während wir letztes Jahr um diese Zeit wahrscheinlich alle gedacht haben, diese Pandemie ist in einem Jahr wieder längst verschwunden, so haben sich das auch viele Geschäftsleute gewünscht. Doch leider verschwinden eher ihre Läden als der Virus. Wir haben mit Ladenbesitzern gesprochen, die ihre Geschäfte jetzt leider schließen müssen. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass der Flugverkehr weltweit fast vollkommen eingestellt wurde. Das wiederum hatte auch zur Folge, dass es kaum noch Abschiebungen in andere Länder gegeben hat. Heute sollte solch eine Sammelabschiebung nach Pakistan wieder stattfinden und eigentlich sollte auch der Pakistaner Faisal Jahangir in diesem Flugzeug sitzen, um Deutschland zu verlassen. Doch der Fall hat für eine so große Aufregung im Vorfeld gesorgt, dass der 41-Jährige erstmal bleiben darf. Der Pakistaner lebt seit mehr als 12 Jahren in Deutschland. Er ist mit einer Deutschen verheiratet, er hat einen Job, arbeitet in einem Restaurant. Über den komplexen Fall möchte ich jetzt mit Frank Richter sprechen. Er ist Bürgerrechtler und SPD-Abgeordneter in Meißen. Herr Richter, Sie kennen den Pakistaner Faisal Jahangir persönlich und haben sich in den vergangenen Wochen mit ganz vielen anderen Politikern intensiv dafür eingesetzt, dass er nicht nach Pakistan abgeschoben wird. Warum liegt er Ihnen so am Herzen?
Ja, ich kenne Faisal schon seit anderthalb Jahren. Er wohnt in der Nähe meines Bürgerbüros in Meißen. Es ist ein ganz freundlicher, fleißiger, auch sehr feinsinniger Mensch. Und als ich hörte, dass er jetzt abgeschoben werden soll, habe ich mich der Sache angenommen und habe halt mit sehr vielen anderen und vielen Freunden dafür gesorgt, dass diese Abschiebung zunächst gestoppt wurde.
Was wird ihm denn konkret vorgeworfen? Warum soll er Deutschland verlassen?
Ja, er hat in den 13 Jahren, in denen er nunmehr in Deutschland ist, keinen dauerhaften Aufenthaltstitel erwerben können. Er hat sich von Duldung zu Duldung geschleppt und die Behörden haben niemals endgültig entschieden. Und gestern gab es ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes, was gesagt hat, ja, er ist ausreisepflichtig und die Abschiebung ist zumutbar, obwohl Faisal verheiratet ist hier mit einer Deutschen, obwohl er Arbeit hat, obwohl er gut Deutsch spricht und Christ ist. Deswegen ist er ja hier nach Deutschland geflohen und soll nun nach Pakistan abgeschoben werden, in ein Land, das sich durch Christenverfolgung ganz negativ auszeichnet.
Sie haben das Urteil angesprochen vom Oberverwaltungsgericht in Bautzen, das ja entschieden hat, dass eine Abschiebung zumutbar sei. Das heißt, Herr Jahangir muss definitiv das Land verlassen. Aber warum ist er dann heute nicht bei dieser Sammelabschiebung dabei?
Ja, im allerletzten Moment hat die Härtefallkommission sich dieser Sache angenommen. Ich weiß gar nicht genau, bis jetzt noch nicht, warum sie das an sich gezogen hat, aber es ist geschehen. Darüber bin ich sehr froh. Sie verhandelt jetzt und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht.
Wie lange darf er noch in Deutschland bleiben? Muss er jetzt jeden Tag damit rechnen, dass er abgeholt wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist die 100.000-Euro-Frage, Frau Schmidt. Ich weiß es nicht. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass er hier bleiben kann oder wenn er denn wie immer nach Pakistan reisen muss, wieder zurückkommen kann. Auch das Prozedere ist ja vorstellbar, dass die Behörden meinen, er müsste nach Pakistan ausreisen, um dann wieder hier zurückzukommen zu seiner Frau. Also ich verstehe das zwar nicht, aber auch diese Variante ist nicht undenkbar.
Also auszureisen und wieder einzureisen, was macht das für einen Sinn?
Wissen Sie, die Gerechtigkeit ist ein zu großes Gut, als dass man sie alleine den Juristen überlassen dürfte. Die Gesellschaft muss sich insgesamt überlegen, ob das in ihrem Sinne ist. Natürlich gelten Urteile und das ist ein hohes Gut ebenso in diesem Staat, aber die fallen ja nicht im luftleeren Raum. Ich glaube, wir müssen als deutsche Gesellschaft grundsätzlich überlegen, wie wir mit Menschen umgehen, die so lange hier in diesem Lande leben, die sich keine Straftat zu Schulden kommen lassen und die wir auch brauchen, nicht? Fragen Sie mal die Handwerkskammern, wie die auch darauf insistieren, dass wir in den verschiedenen Bereichen Leute brauchen. Der Faisal war ein wunderbarer Koch und sein Arbeitgeber, ein Restaurantbesitzer, hat gesagt, ich halte an dir fest, auch im Lockdown, weil du so gut arbeiten kannst. Also hier ist vieles zu klären.
Ja, vor allen Dingen, wie kann es sein, dass jemand 13 Jahre darauf wartet, ob er bleiben darf oder nicht?
Ja, das ist die Frage. Wissen Sie, ich bin kein Jurist. Ich habe auch die verschiedenen Duldungstitel und Aufenthaltstitel jetzt nicht alle studieren können. Der Anwalt von Faisal könnte das beantworten. Ich kann es jetzt aktuell nicht beantworten. Ich finde nur, es dauert viel zu lange. Ja, man kann es auch umdrehen. Warum wird nicht schnell und präzise entschieden? Das wäre für alle Beteiligten besser.
Am vergangenen Dienstag wurde Herr Jahangir bei einem regulären Termin in der Ausländerbehörde Meißen durch Polizeibeamte festgenommen und in Abschiebehaft gebracht. Man hat ihm vorgeworfen, er könnte vielleicht sogar flüchten. Jetzt darf er sich aber wieder frei bewegen. Besteht jetzt keine Fluchtgefahr mehr?
Ja, die Verhaftungssituation, die gilt es auch noch mal zu betrachten. Ich war wirklich erschüttert. Seine Frau Carmen Bittner, die ja genauso betroffen ist von dem ganzen Vorgang, hat mir berichtet, dass Faisal in der Ausländerbehörde Meißen verhaftet wurde, in aller Öffentlichkeit mit Handschellen abgeführt wurde wie ein Verbrecher. Das ist nicht würdig gewesen, was sich da abgespielt hat. Und zu dem Zeitpunkt der Verhaftung lag der Ausländerbehörde Meißen die Ablehnung seines Antrages noch gar nicht vor, jedenfalls schriftlich nicht vor. Ein höchst bemerkenswerter Vorgang, dem ich sicherlich noch mal nachgehen werde.
Wie geht es Herrn Jahangir denn? Haben Sie mit ihm sprechen können?
Ja, wir haben gestern Abend zusammen auf dem Marktplatz in Meißen gestanden mit ungefähr 40 anderen Meißnern, die sich alle herzlich darüber gefreut haben, dass er nicht abgeschoben worden ist, dass er jetzt wieder hier ist. Ich nehme an, der ganze Druck der letzten Tage wird jetzt von ihm abfallen, aber die psychische Erschöpfung, die dann natürlich eintritt, die wird jetzt zutage treten. Wir werden ihn weiter begleiten und vor allen Dingen auch seine Frau.
Dann danke ich Ihnen für die Informationen. Frank Richter war das über die umstrittene Abschiebehaft eines pakistanischen Christen in Sachsen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Einsam sitzen Sie in Ihrem Zimmer, die Tür zum Flur ist geschlossen, es gibt keinen Besuch, nur ab und zu blickt ein Pfleger in kompletter Schutzmontur im Zimmer vorbei, verabreicht Essen und Medikamente. Die einzigen Berührungen erfahren diese Menschen nur noch, wenn sie gewaschen werden. So sah es jetzt einige Monate in den meisten Altenheimen in Deutschland aus. Unser Autor Thomas Kruchem hat sich diesem Thema angenommen. Er schaut sich regelmäßig für den Deutschlandfunk an, wie es den Altenheimbewohnern in Pandemiezeiten geht. Aktuell war er für uns im Anna-Scherer-Haus, einem Altenheim in Bammental bei Heidelberg. Auch wenn die Inzidenzzahlen weiter steigen, spüren dort die Altenheimbewohner wieder ein bisschen mehr Normalität. Ja, sogar ein gewisses Frühlingserwachen.
Da sitzt sie in ihrem Rollstuhl, schaut hinunter in den Park, wo gelb-weiß-lila die ersten Krokusse blühen. Frau M., inzwischen 83 Jahre alt.
Manchmal denke ich, das ist Krieg,
hat sie mir vor 10 Monaten gesagt. Bei meinem ersten Besuch im Anna-Scherer-Haus, einem Altenheim in Bammental bei Heidelberg.
Manchmal denke ich, das hat mich wieder eingeholt. Damals durfte man ja auch gar nichts. Ist egal, wo man gespielt hat, in den Keller musste man.
Inzwischen hat Frau M. eine Corona-Infektion überstanden, wie viele Bewohner und Mitarbeiter des Heims. Die anderen sind geimpft. Fast täglich kommen wieder Kinder und Enkel zu Besuch, machen einen Schnelltest, bevor sie rein dürfen.
Und dann gehen wir draußen spazieren.
Im von den Bewohnerinnen und Bewohnern so geliebten Park, wo die Bänke im letzten Mai verwaist waren. Dieses Jahr jedoch hat Frau M. schon im sonnigen Februar draußen gelesen, hat sich an Schneeglöckchen, Krokussen und Vögeln erfreut.
Das finde ich fantastisch, dass alles wieder so kommt. Wir sind ja nicht mehr abgestorben, alles ist und so. Und da fühlt man sich auch irgendwie wieder frisch und frei.
Beim Mittagessen wartet an ihrem Tisch bereits eine Bekannte. 1,50 Meter ist der noch vorgeschriebene Abstand, nicht mehr mehrere Meter. Und unterhalten ist auch wieder erlaubt.
Es ist wieder mehr Leben, wissen Sie? Vorher war alles immer so ruhig, so still. Jetzt ist wieder mehr Leben, wieder mehr Geschrei. Und es tut einem gut, dass wieder mehr Leben ist.
Ich klopfe bei den Schwestern Garde, betrete ihr großes Zimmer, das an eine Kapelle erinnert.
Guten Tag.
Clara, 96 Jahre alt, sitzt am Bett ihrer Schwester Dorothea.
Kennen Sie mich noch, Frau Garde?
Oh, der Herr Journalist, freut sie sich und erzählt von Weihnachten. Als das Pflegepersonal nur noch verhüllt in ihrem Zimmer auftauchte, weil auch sie sich infiziert hatten und 2 Wochen in Quarantäne mussten.
Auf einmal kam sie wieder normal angezogen, ohne den Kleidern. Und da sagten sie mir eben, es ist vorbeigegangen. Nun haben wir halt dem lieben Gott was gedankt.
Sagt's und deutet auf das kerzenumstandene Jesusbild auf dem Tisch. Ich gehe hinüber ins Haus 2 und muss sofort an die Singstunde dort vor 10 Monaten denken. An den alleinsitzenden alten Herrn, den dabei Tränen in den Augen standen.
Marino, 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 du bist ja die Schönste der Welt.
Betreuerin Claudia Schönfelder musste damals einem im Dorf lebenden Herrn verbieten, seine demenzkranke Frau zu besuchen. Und im Oktober kam dann für alle noch die Quarantäne hinzu.
Die Leute saßen ja wirklich nur in ihrem Zimmer und haben die Wände angeguckt. Tür war zu, kein Kontakt. War sehr, sehr schlimm. Die Psyche war richtig nach unten gegangen bei den Bewohnern. Kein Kontakt, nicht rausgehen, wirklich nur sitzen und essen, trinken, Fernsehen gucken. Mehr gab's nicht.
Heute sitzt man wieder beisammen auf Station 2B. Abstand und Maske fürs Personal sind zwar noch Vorschrift, ansonsten aber hat sich das Leben weitgehend normalisiert.
Die Leute blühen einfach wieder auf, seitdem die Lockerungen wieder ein bisschen da sind. Also gestern zum Beispiel war der Herr von der Gymnastik da, da haben die alle im Stuhlkreis gesessen und Gymnastik gemacht. Heute wurden Muffins gebacken. Also ist alles eigentlich so, wie es vorher auch war. Nur die größeren Veranstaltungen, halt Feste, die sind noch nicht.
Heimleiter Michael Nikolaus findet das in Ordnung. Andere Anordnungen des Gesundheitsamtes hält er für weniger sinnvoll.
Warum sollen 5 Leute, die positiv getestet sind, nicht um den Tisch rum sitzen und singen?
Weil eine Reinfektion mit Mutanten nicht ausgeschlossen sei, sage das Gesundheitsamt.
Also hypothetisch spekulative Annahmen begründen das Fortführen von Maßnahmen, die sonst obsolet wären. Ja. Meinem Verständnis nach.
Als ich das Anna-Scherer-Haus verlasse und den nach Blumen duftenden Park durchquere, denke ich noch einmal an Frau M. Sie hat nach einem Jahr der Entbehrungen in diesem Frühling gleich 2-mal Grund, sich zu freuen.
Ich werde jetzt Uroma im Mai. Das ist schön, ne? 6 hat, wenn es da ist, bringt sie mir es hierher und zeigt mir es. Ja, da freue ich mich.
Ein bisschen Frühlingserwachen in Corona-Zeiten. Zumindest im Altenheim in Bammental. Thomas Krohum war das mit einer Reportage von dort. Ein bisschen an den Schaufenstern vorbeischlendern, in den Geschäften einfach mal schauen, was so angeboten wird und dann mit vollen Einkaufstüten nach Hause gehen. Ist das schon Geschichte? Seit einem guten Jahr ist das jedenfalls so nicht mehr möglich. Wer derzeit durch die Innenstädte läuft, sieht wohl eher verbarrikadierte Schaufenster oder Hinweisschilder, dass hier vorerst alles geschlossen bleibt. Und aller Voraussicht nach dürfte dieses Bild auch noch weiter zunehmen, denn so langsam gehen die privaten Reserven der Einzelhändler aus. Die Mieten können nicht mehr bezahlt werden, die staatliche Unterstützung lässt zu lange auf sich warten, die Waren aus dem Vorjahr wurden auch noch nicht verkauft. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht hat in Berlin mit 2 Ladenbesitzern gesprochen, die ihre Geschäfte nun schweren Herzens aufgeben müssen.
Uttermark leuchtet in gelber Schreibschrift über dem Eingang. Bei Uttermark gibt es fast alles: Schulhefte, silberschwarze Füllfederhalter und Bücher, aber auch ein Skatblatt, Topflappen und den roten Läufer für die Tischdekoration. Der Laden befindet sich an einer Hauptstraße in Berlin-Schmargendorf, einem etwas verschlafenen Stadtteil im Berliner Westen. Hier schließen die Geschäfte am Samstag noch um 13 Uhr, auch Uttermark. Vor 8 Jahren übernahm Martin Herrmann das Geschäft. Im ersten Corona-Lockdown, vor einem Jahr, beschloss Herrmann, es aufzugeben.
Er hat so diese Corona-Geschichte, die Unsicherheit, die ja übers Land gekommen ist oder über die Welt, einfach mental mit dazu beigetragen, zu sagen, nein, es ist besser, jetzt den Schlussstrich zu ziehen.
Jetzt, ein Jahr später, prangt tatsächlich das Wort Räumungsverkauf auf rot-weißen Bannern mitten auf den Schaufenstern. Ende März schließt Uttermark.
Es waren fünfstellige Beträge seitdem, die ich persönlich hier quasi aus meiner Altersvorsorge hier reingeschossen habe, immer in der Hoffnung, na, das fängt sich schon wieder. Aber jetzt ist einfach der Punkt erreicht, wo ich einsehen muss, dass die Hoffnung getrogen hat.
Die Pandemie ist allenfalls der Anlass. In keiner Phase musste Hermann den Laden schließen. Die Umsätze seien im Corona-Jahr 2020 sogar stabil geblieben, sagt Martin Hermann, ein ehemaliger Software-Manager, den die Sinnlichkeit des Schreibwaren- und Buchladens reizte. Aber schon seit 2018 rentiert sich das Geschäft nicht mehr. Die Container einer Baustelle verdeckten 2 Jahre lang den Laden. Er war fast nicht mehr sichtbar. Seither blieben die Umsätze schwach. Und es gibt andere Gründe für das Ende.
Es fehlen mindestens eine, vielleicht sogar 2 Generationen an Leuten, die Bücher lesen. Also wir haben eigentlich nie hier in der Altersgruppe von 15 bis 35 Leute, die für sich selber ein Buch kaufen.
Neben Uttermark stehen viele andere Geschäfte schon leer. Eine Konditorei und ein Lederwarenladen in bester Schmargendorfer Lage. Geschichten wie diese kennt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, zur Genüge.
Corona ist der Brandbeschleuniger für Prozesse, die allesamt natürlich auch sicherlich über Jahre gestreckt sich vollzogen haben und auch weiterhin vollziehen werden.
Busch-Petersen rechnet mit einer Pleitewelle unter den Geschäften in Berlin und Brandenburg. Fast 70% der Mitglieder seines Verbandes sagen, dass die staatlichen Hilfsgelder nicht ausreichten, um das Unternehmen zu erhalten.
Je nach Monatslage und je nach Hoffnung auf Überbrückungshilfen, die dann wieder nicht kommen, zwischen etwas über 50 und über 60%, also zwischen der Hälfte und 2/3 aller Kaufleute in den zwangsgeschlossenen Branchen, die davon ausgehen, dass, wenn sich die Lage nicht deutlich ändert, sie im ersten, spätestens aber im zweiten Halbjahr dieses Jahres schließen. Das sind tausende Geschäfte allein in Berlin und Brandenburg.
Zu den zwangsgeschlossenen Branchen gehört Veronika Pohles Damenboutique am Kurfürstendamm. Hier verkauft Arik Tremmel, Assistent der Geschäftsführung, seit 12 Jahren Kleider für feierliche Anlässe auf 220 Quadratmetern. Knallrote, dottergelbe und mutig bunte Kleider aus Samt, Seide, mit Federn und Pailletten, Tüll und Plissé, aus Kreppstoff, Lurex und Jersey. Auch hier war die Krise schon vor Corona angekommen. Seit 2018 läuft das Geschäft schleppend, wenn auch Tremmel und seine Chefin zunächst noch schwarze Zahlen schrieben, bis Corona kam. Der Umsatz halbierte sich.
Wir haben hier hinten einfach sehr viel Ware hängen, die sich nicht mehr bewegt seit einem Jahr.
Auch Tremmels Chefin gründete ein Online-Verkaufsportal, wirbt jetzt über soziale Medien für ihre Produkte. Bislang ohne größeren Erfolg. Veronika Pohle muss wahrscheinlich schließen. Der Hauptgrund liegt im Kaufverhalten der Kunden.
Es gibt genug Kunden, die dann auch kommen, was anprobieren, das schön finden, diesen ganzen Service, den wir bieten, auch in Anspruch nehmen, den wir ja auch gerne bieten. Und dann stehen sie in der Kabine mit dem Handy, schauen drauf und sagen, okay, hier bei einem großen Online-Händler gibt es das Kleid aber jetzt 20% billiger als bei Ihnen. Verkaufen Sie mir das jetzt für den gleichen Preis. Und dann stehen Sie praktisch mit dem Finger am Button. Und ja, es ist dann schon eher so eine Form von Erpressung, die dann stattfindet.
Leider auch eine Auswirkung der Pandemie, das Ladensterben. Sebastian Engelbrecht berichtete. Ich darf mich von Ihnen für den heutigen Mittwoch verabschieden. Das war die Sendung Deutschland heute. Ich bin Sabine Schmidt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.